Ja, guten Morgen. Ich grüße alle herzlich, die sich hier aufgeschaltet haben auf die Homepage der Christusgemeinde Nagold. Mein Name ist Jochen Hasenburger. Ich bin Teil des Gemeinderates der Christusgemeinde und wir haben uns als Gemeinderat überlegt, in diesen schwierigen Zeiten auch etwas anzubieten hier von Seiten der Gemeinde auf dieser Seite, dass wir nicht ganz gottesdienstlos durch die nächsten Tage und Wochen gehen. Ich möchte gerne einen kleinen geistlichen Impuls weitergeben. Keine ausgefeilte Predigt, keine lange Ausarbeitung, aber einfach ein paar Gedanken, die euch ermutigen sollen, die nächsten Wochen ja gut zu bestehen, die Herausforderungen, die ganz verschiedenartig sein können, zu bestehen und dennoch fröhlich und getrost euren Glaubensweg mit Jesus weiterzugehen. Diese Zeiten sind jetzt geprägt von Angst, von Einsamkeit, von Sorge. All das sind Dinge, die uns jetzt ereilen, weil die Situation so ist, wie sie eigentlich noch nie war. Die Kanzlerin hat es in ihrer Ansprache gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg hatten wir eine solche Situation noch nie. Das heißt, die meisten von uns haben das auch noch nie erlebt. Und wenn wir jetzt gerade, wie ich es jetzt gerade tue, aus dem Fenster schauen, das Leben ist zum Erliegen gekommen. Es ist ruhig, dort wo normalerweise das Leben pulsiert, passiert jetzt fast gar nichts mehr. Wir haben eine Verordnung nach der anderen und die aktuellste sieht vor, dass wir uns in der Öffentlichkeit nicht mehr treffen dürfen mit mehr als 3 Personen. Das Leben, ja nicht nur bei uns in Nagold, sondern auch in Deutschland, kommt quasi zum Erliegen. Und dieses Erliegen, das macht vielen auch völlig zu Recht Angst, macht ihnen Sorge und bringt natürlich gerade durch diese Isolation, in die wir nun getrieben sind und die uns verordnet ist, auch Einsamkeit. Aber es ist ja nicht nur das. Die Corona-Krise, die bedroht auch unmittelbar unser Leben. Und wie wir jetzt wissen, nicht nur das Leben von Menschen mit Vorerkrankungen oder die etwas älter sind, sondern auch jüngere Menschen liegen inzwischen auf Intensivstationen und sterben. Das kann und wird vermutlich auch an unserer Gemeinde nicht vorübergehen. Auch wir werden in Situationen kommen, die uns möglicherweise schwer ankommen, sei es, dass Menschen um uns herum krank werden, dass wir selbst krank werden. Und der ein oder andere hat sicherlich auch jetzt schon finanzielle Probleme, vor allem die Selbstständigen unter uns. Ein paar Impulse möchte ich euch deshalb gerne weitergeben. Und der erste Impuls lautet, sei authentisch. Wir dürfen authentisch sein, wir dürfen echt sein. Diese Krise geht auch an uns als Christen nicht vorbei. Auch wir werden Kranke in unseren Reihen haben, Infizierte, möglicherweise Menschen, die sterben. Auch wir werden finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Und nicht zuletzt auch wir verzichten jetzt auf Gemeinschaft, auf das Miteinander, auf Gottesdienste, auf Kleingruppen, auf Hauskreise oder dass man sich einfach mal persönlich in die Augen schauen und miteinander sprechen kann. Wir sind aus dem Ganzen nicht herausgenommen. In Matthäus 5,45 heißt es, er lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Und das gilt ebenso für alle anderen Dinge. Diese Krankheit, dieser Virus, der jetzt die Welt überzieht, ja, der macht auch vor den Gläubigen nicht Halt. Dass wir deshalb ebenfalls einsam sind, dass wir Sorge haben, dass wir Angst haben, ist ganz natürlich und wir brauchen uns dafür nicht zu schämen. Auch in der Bibel finden wir Situationen, beispielsweise, wo ein Elia in der Höhle sitzt und sagt, er möchte nicht mehr, er mag nicht mehr. Nach großen Erfolgen, nach großen Gottesbegegnungen mit den Baalspriestern, als Gott sich wunderbar erwiesen hat, rennt er in die Wüste und hat eine Depression und fühlt sich alleine und Gott begegnet ihm. Er macht ihm keinen Vorwurf, aber er begegnet ihm. Er fragt ihn, was tust du hier, Elia? Als er dort alleine in der Höhle sitzt, voll Angst, voll Not, voll Sorge, was denn auch passiert. Wo er sagt, ich bin alleine übrig geblieben und Gott ihm sagen muss, nein, es sind noch viele andere da. Du kannst sie nicht sehen, du kannst sie nicht hören, aber sie sind da. Ja, Elia hatte viel getan für den Herrn. Er hat gekämpft. Er hat gekämpft bis zur Erschöpfung. Und irgendwann sagt er, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe so geeifert für den Herrn. Habe auch viel erlebt und jetzt, ach, jetzt ist alles umsonst und jetzt bin ich hier in der Einsamkeit. Ja, vielleicht eine Situation, die wir jetzt auch kennen, die wir auch so für uns erleben. Dass wir viel gekämpft haben für den Herrn, dass wir viel getan haben. Vielleicht auch in der Gemeinde viel gearbeitet haben und jetzt ist alles ruhig, jetzt ist alles still. Jetzt scheint die Zeit vollkommen still zu stehen und wir fragen uns, was das Ganze eigentlich soll. Aber auch im Neuen Testament, wenn wir an die Jünger denken, als Jesus gestorben war, haben sie sich verkrochen. Auch für sie stand die Welt still. Sie waren voller Angst, sie waren voller Sorge, dass man sie auch abholt, dass es sie auch erreicht, dass die feindliche Macht der Römer ihren Arm doch so weit ausstrecken kann, dass er bis zu ihnen ins Zimmer reicht und sie herausholt und sie ebenfalls kreuzigt oder steinigt oder was auch immer. Auch für sie stand die Welt still nach dem Tod Jesu. Wir sehen also, dass sowohl im Alten als auch im Neuen Testament Menschen immer wieder Angst hatten und dass auch der Glaube sie nicht davor bewahrte, Angst zu haben, sich Sorgen zu machen, sich zu fürchten und sich einsam zu fühlen. Das sind Dinge, die das Leben bereithält und es hält es eben auch bereit für diejenigen, die zu Christus gehören. Ja, diese Dinge machen nicht mal vor Christus selbst Halt. Er selbst hat, wie es im Hebräerbrief steht, auch mit Weinen und Klagen und Wehgeschrei Gott seine Gebete dargebracht. Und er ist in allem versucht worden und hat alles so erlitten, wie wir auch das tun. Und deshalb kann er uns unterstützen, so heißt es, und kann er für uns eintreten. Und deshalb versteht er uns auch so gut. Das Leben macht weder vor Christus Halt mit seinen Bedrängnissen noch vor uns. Gerade deshalb dürfen wir auch authentisch sein, wie Gott es zu Abraham sagt. Als er ihn beruft, sagt er, lebe vor mir und, so heißt es bei Luther, sei vollkommen. Man kann auch übersetzen, sei echt, sei authentisch. Wenn Gott einen Menschen in seine Nachfolge beruft, dann möchte er eigentlich nur eins von ihm, dass er vor und mit ihm lebt und dass er echt ist, dass er authentisch ist und dass er mit seinen Sorgen und seinen Nöten einfach auch zu ihm kommt. Er muss sie nicht verschweigen, er muss nicht so tun, als wären sie nicht da, als gäbe es sie nicht. Nein, er darf kommen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, heißt es im Petrusbrief. Und Petrus weiß schon, wovon er da spricht, aus eigener Erfahrung. Wir dürfen authentisch sein, wir dürfen echt sein. Und das möchte ich allen, die jetzt auch zuhören, gerne als Entlastung zusprechen. Wenn ihr Angst habt, dann dürft ihr das. Ihr braucht euch weder eurer Sorge noch eurer Angst noch sonst irgendwas zu schämen, sondern ihr dürft echt sein vor Gott. Wie aber können wir diesen Dingen nun begegnen? Wir wollen ja als Glaubende auch da nicht stehen bleiben. Wir erleben dasselbe, wie es die Menschen um uns herum tun, die Gott nicht kennen, aber im Grunde wollen wir ja alle anders reagieren, wollen es anders leben. Wie können wir denn das nun? Gibt es einen Trost, den die Bibel uns bereithält? Wo wir sagen, ja, das ist ein Wort, das ist ein Trost, den kann ich nehmen, an dem kann ich mich festhalten, wie an einem Stück Holz, das auf dem Ozean treibt. Ich weiß nicht, wohin es mich treibt. Ich weiß nicht, ob die Wellen letztlich über meinem Kopf zusammenschlagen, wie über vielen anderen auch. Ich weiß nicht, ob ich einer der sein werde, die ertränken werden, weil das Schiff eben untergeht und weil es viele erwischt. Gibt es ein Stück Holz, an dem wir uns halten können, das uns trägt, das uns festhält? In Situationen wie diesen werden immer wieder Hölzer angeboten, auch in der christlichen Szene von Predigern, die uns erzählen, dass uns all das ja eigentlich gar nicht treffen müsste, wenn wir noch richtig glauben. Wenn unser Glauben stimmen würde, ja, entweder würde uns das alles gar nicht treffen, das heißt, es ist die Sünde, die dafür sorgt, dass uns die Krankheit mittrifft. Oder aber, wenn sie uns denn getroffen hat, dann könnten wir durch Glauben dem einfach entfliehen. Beides ist falsch und ist ein falscher Trost, der letztlich nicht trägt. Dass dieser Virus nicht unmittelbar eine Folge der Sünde ist, das macht Johannes 9, Vers 2 folgende deutlich. Da begegnen die Jünger einem Blindgeborenen und sie fragen Jesus, wer hat ihn nun gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus antwortet, weder er noch seine Eltern, sondern die Herrlichkeit Gottes soll an ihm offenbart werden. Nun bedeutet das nicht, dass er und seine Eltern sündlos gewesen wären. Nein, aber es bedeutet, dass nicht die Sünde die Ursache dafür ist, dass dieser Mensch blind geboren wurde. Ich glaube, wir tun gut daran, diesen Gedanken gleich wieder zur Seite zu legen. Alle, die sich jetzt infizieren, würden das, weil sie gesündigt hätten. Die Infektion sei eine Folge der Sünde. Es mag sein, dass unsere Welt das verdient hat, so wie einst bei Noah. Und auch die Verhältnisse werden ja ähnlich beschrieben wie bei Noah. Die Menschen heiraten, sie sind ohne Sorge und plötzlich kommt etwas über sie, mit dem sie nicht gerechnet haben. Das mag vergleichbar sein, aber dennoch ist dieser Virus nicht eine Folge individueller Sünde, wenn sie beim einen oder anderen zu einer Infektion führt. Und das andere? Das ist vielleicht das, was noch weiter bei uns verbreitet ist. Dass man glaubt, wir seien ja geheilt und uns könne keine Krankheit mehr erreichen. Und wenn sie uns denn doch erreicht, so müssten wir nur richtig glauben und dann könnten wir gesund werden. Es gibt Stellen, die das nahelegen mögen. Etwa Jesaja 53, wo der Prophet prophetisch auf Jesus hinspricht, in seinen Wunden sind wir geheilt. Durch seine Striemen. Ja, das stimmt. Der, von dem der Prophet spricht, ist Jesus. Und Jesus sorgt für die Heilung an Geist, Seele und Leib. Aber solange wir noch in der Welt sind, gilt eben auch das noch nicht und nicht das schon jetzt. Wir werden das erleben, aber im vollen Umfang ist es eben jetzt noch nicht Realität. Und so können wir auch nicht einfach eine Heilung in Anspruch nehmen oder versuchen, sie zu erglauben, indem wir Gott den Glauben wie eine Leistung darbringen, in der Hoffnung, dass er uns mit Heilung dafür belohnt. Ein anderer Vers, den man hier heranziehen kann aus Psalm 91, er wird nicht zulassen, dass du deinen Fuß an einen Stein stößt. Du bist doch ein Königskind, also wird dir nichts passieren, dieser Kelch wird an dir vorübergehen. Genauso das ist die Versuchung, die der Teufel Jesus in der Wüste nach 40 Tage Fasten entgegengeschleudert hat. Du bist doch Gottes Sohn, dann kann dir doch nichts passieren. Du lebst doch im Einklang mit dem Vater, du lebst doch im Glauben, also dann geht das vorbei an dir. Und Jesus sagt, weiche von mir, Satan, du sollst Gott, den Herrn, nicht versuchen. Du sollst ihn nicht auf die Probe stellen, du sollst ihn nicht herausfordern. Wenn wir aber als Christen nicht gefeit sind vor den Schwierigkeiten des Lebens, was kann uns denn dann Trost geben? Was ist denn dann in der Lage, dieses Stück Holz zu sein, das uns über den Ozean trägt, und zwar so weit, bis wir wieder festen Boden unter den Füßen haben? Ich glaube, dass Psalm 23 uns schon die Antwort andeutet. Wo David betet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Das ist die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. In unserer Gemeinde, aber auch in Deutschland. Dass Gott uns erquickt, dass er uns führt und leitet, dass er bei uns ist und wir reichlich Futter haben. Aber wie wir kennt auch David die Erfahrung, dass es mal anders sein kann. Er betet nämlich weiter, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, dann fürchte ich kein Unglück. Warum fürchtet er sich nicht? Fürchtet er sich nicht, weil er weiß, ihm kann nichts etwas anhaben? Nein, er fürchtet sich nicht, weil er weiß, Jesus ist da und Jesus ist dabei und Jesus ist für mich. Neutestamentlich gesprochen. Er selbstverständlich spricht von Jahwe, dem Gott Israels. Gott ist dabei. Gott ist da. Jesus ist da. Und als einer, der selber gelitten hat, versteht er uns und kennt uns. Und er ist der, dessen Hand nichts entgleitet. Das bedeutet nicht, dass uns das Unheil nicht treffen kann. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch an diesem Virus sterben können oder einige von uns. Aber es bedeutet, dass wir im Leben wie im Sterben von Gott gehalten und wertgeschätzt und geliebt sind. Paulus drückt es in Römer 14, Vers 8 aus, sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Das ist der Trost, den die Bibel für uns bereithält. Das ist kein irdischer Trost. Das ist kein Trost, wie ihn die Welt gibt. Das ist ein Trost, der vom Himmel kommt. Und der uns gleichzeitig auch wieder daran erinnert, wo unsere Heimat ist. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, heißt es in der Bibel. Wir gehören zu Gott und zu ihm werden wir eines Tages auch gehen. Wann das sein wird, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass wir vollkommen unabhängig von unserer Leistung, auch unserer Glaubensleistung, dass wir bei ihm ankommen werden, weil er selber uns abholen wird und wir bei ihm sein werden. Wir sind jetzt schon in seiner Hand. Wir gehören zu ihm. Wir sind Kinder Gottes und wir werden auch künftig zu ihm gehören. Wir sind in der Vorosterzeit. Das vergisst man leicht. Und gern, wenn man jetzt die Tagesschau anschaut, wenn man die Situation draußen anschaut und nur noch diesen Virus im Blick hat. Passionszeit, Osterzeit, das heißt, wir sind noch in dieser Welt, wir gehen zunächst auf das Kreuz zu, auf den Tod zu. Aber da wir mit Christus gestorben und auferstanden sind, gehen wir nicht nur auf das Kreuz zu, nicht nur auf das Leiden, sondern wir gehen durch das Leiden hindurch zur Auferstehung und über die Auferstehung in die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist der Trost, den die Bibel bereithält. Wir sind gehalten, wir sind festgehalten und wir sind festgemacht in Gott und an Gott. Nicht, weil wir ihn so stark festhalten würden, dass wir die Kraft hätten, ihn so stark festzuhalten, dass er uns nicht entgleiten kann. Nein, wir sind es, die gehalten sind durch seine rechte Hand, durch seinen starken Arm. Im Leben wie im Sterben, in der Krankheit wie in der Gesundheit. Wie Gott uns durch diese Krise bringt, das weiß er allein. Aber wir dürfen guter Zuversicht sein und darauf vertrauen, dass er uns auf irgendeine Weise hindurchbringt. Und dann ist da noch etwas anderes. Denn wir sind ja auch miteinander Gemeinschaft. Wir sind ja nicht eine Menge von Gläubigen, bei denen jeder seinen eigenen Weg geht. Sondern wir sind eine Gemeinschaft, die einen Leib darstellt. Wir sind zu einem Leib gemacht, mit einem Haupt. Und wir sind verbunden miteinander wie die Glieder des Körpers. Und Paulus fordert nicht zu Unrecht auf, wenn er sagt, dient einander, sorgt füreinander. Wie Glieder das auch tun. Wenn ein schwaches Glied da ist, dann übernehmen die anderen die Funktionen, dann ermutigen sie, dann trösten sie, dann bauen sie auf, dann holen sie wieder in die Gemeinschaft rein und gegenseitig stärken sie sich. Paulus schreibt im Römerbrief, dass er die Römer sehen will, um durch ihren Glauben gestärkt zu werden und er will seinen Glauben auch mit einbringen, dass eine gegenseitige Stärkung stattfindet. Und an anderer Stelle erfordert er auf, die Kleinmütigen zu trösten. Und die Schwachen zu tragen. Die Kleinmütigen sind nicht diejenigen, die an jeder Stelle verzagen, sondern die Kleinmütigen sind die, die einfach auch mal zusammenbrechen unter der Last, der Sorge und der Not, die sie trifft. Da ist kein Vorwurf drin. Die Kleinmütigen, die wieder nicht genug Glauben aufbringen. Nein, es sind die, die einfach gerade mal nicht können. Die vielleicht mal nicht aus eigener Kraft stehen können und aus eigener Kraft glauben können, dann haben wir, bleibt ja die Aufgabe, sie zu tragen, mitzutragen. Und diese Krise, die wir jetzt erleben, ist eine riesengroße Chance, Gemeinschaft nochmal neu zu entdecken, indem wir noch einmal anders und neu und vielleicht auch mehr lernen, einander zu tragen, einander zu unterstützen. Wie können wir das tun? Natürlich dürfen wir uns im Moment nicht in größeren Gruppen treffen, aber wir können skypen, wir können uns mailen, wir können telefonieren, wir können uns Menschen wieder mal in Erinnerung rufen, die uns vielleicht schon lange entfallen sind und sagen, ich rufe einfach mal an und spreche mit denen. Wie vielen tut ein Wort gut von einem Bruder? Und da müssen es nicht die offiziellen Prediger der Gemeinde sein, die einen Impuls weitergeben. Da müssen es nicht die Profis in Anführungszeichen sein. Viel wichtiger ist, dass wir uns gegenseitig am Glauben Anteil geben und Anteil nehmen am anderen. Und zwar in einer Echtheit und Authentizität, die es auch ermöglicht, traurig zu sein, Sorge zu haben oder sich einsam zu fühlen. Aber dort, wo wir das schaffen, ehrlich und echt zu sein und uns gegenseitig keine Vorwürfe machen, dass es uns eben in dieser Situation nicht gut geht, da kann tatsächlich Beziehung wachsen, kann etwas entstehen, was auch nachher wieder tragfähig ist, wenn die Situation wieder besser ist und die Kontakte wieder lockerer werden. Ich möchte also jeden ermutigen, vielleicht sogar auffordern, Augen und Ohren aufzumachen und zu schauen, wo er helfen kann. Mit den Gaben, die ihm gegeben sind, mit einem offenen Ohr, mit einem freundlichen Wort oder mit einem Impuls, den er von Gott an den anderen weitergibt. Einen zweiten Impuls möchte ich weitergeben an diejenigen, die Verantwortung tragen. Könnte es sein, dass diese Krise auch eine Chance beinhaltet? Eine Chance, einfach mal zu reflektieren, wie wir leben, wie wir auch Gemeinde leben, wie wir Beziehungen leben, wie wir Glauben leben. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Und in einer nie vermuteten Weise sind wir an einer Nulllinie angelangt. Wir haben keine Gottesdienste mehr, wir haben keine Kleingruppen mehr. Im Grunde ist alles auf Null gesetzt und damit aber auch die Chance eröffnet, nochmal neu zu reflektieren und sich die Frage zu stellen, wie wollen wir denn glauben, wie wollen wir Beziehung, wie wollen wir Gemeinde leben? Sich diese Frage zu stellen bedeutet nicht, alles in Frage zu stellen, was man bisher gelebt hat. Aber sie gibt einem die Chance, Dinge vielleicht nochmal von einer anderen Seite zu betrachten. Im Moment muss man ja sagen, hat man die Zeit dazu. und vielleicht manches auch noch einmal neu zu machen. Vielleicht besteht auch für die Gemeinde Jesu die Chance, sich noch einmal etwas mehr auf das Eigentliche und das Wesenhafte und das Wesentliche des Glaubens und der Gemeinschaft als Glaubensgemeinschaft zu besinnen. Was meine ich damit? Vielerorts haben sich Glaubensgemeinschaften so entwickelt, dass sehr viel angeboten wird, dass sehr viel Aktion da ist, dass sehr viel gemacht wird. Ich bin selbst einer von denjenigen, die gerne machen und tun, aber immer wieder beschleicht mich doch der Eindruck, dass wir sehr viel Aktivität in unserem Leben zeigen, aber manchmal nur sehr wenig Tiefe dahinter steckt und wenig Gehaltvolles dabei herauskommt. Jesus spricht in der Bergpredigt vom stillen Kämmerlein. Damit ist der Raum gemeint, der Ort gemeint, an dem man mit Gott per Du ist, wo man sich auf Gott einlässt, wo man Gott zuhört und wo man Gott auch sein Herz ausschüttet, eben in jener authentischen Weise, wie wir es vorher schon bei Abraham gehört haben. Mit Gott reden, auf ihn hören, offen sein, ehrlich sein, Gefühle austauschen. Auch mal nicht nur Loblieder singen, sondern sein Herz öffnen zur Klage. Nicht zur Anklage gegenüber Gott, aber doch zur Klage darüber, wie es einem geht. Unsere sonst laute Gesellschaft lässt Stille schon kaum mehr zu. Sucht man einen Raum der Stille, muss man weit gehen. Und sucht man diesen Raum der Stille in sich, so muss man lange in sich hineinhören, bis man ihn findet. Wir haben es verlernt, still zu sein. Wir haben es verlernt, ruhig zu sein. Und wir erkennen jetzt in unserer Gesellschaft, und da brauchen wir niemandem einen Vorwurf machen, wir erkennen jetzt, wie schwer es fällt, mal nichts zu tun, einfach nur da zu sein und auszuharren. Im Alten Testament spricht Gott sein Volk an und sagt, durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Durch Stille sein und hoffen. Ja, auch das Volk Israel hat damals schon so getickt, wie wir das heute tun. Mit dem Gedanken, je mehr wir tun, je mehr wir bewegen, desto mehr passiert auch. Aber immer wieder lesen wir im Alten wie auch im Neuen Testament, dass Gott uns dazu auffordert, in die Stille zu gehen und die Stille auszuhalten. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Stille aushalten. Warten auf Gott. Warten darauf, dass er spricht. Jesus hat seine Jünger immer wieder in die Stille genommen. Nach Einsätzen, nach Missionseinsätzen oder nach irgendwelchen größeren Ereignissen, die sie auch emotional verarbeiten mussten. Er hat sie in die Stille geführt, weil er wollte, dass Beziehung entsteht und nicht nur Aktivität. Das spricht nicht gegen die Aktivität. Aber ich glaube, dass wir schon in einer gewissen Weise von der einen Seite vom Pferd fallen, dass wir schnell handeln und wenig aushalten, wenig ausharren und wenig Stille möglich ist. Hans-Peter Wolfsberger hat die Formulierung gewählt, die ich auch immer gerne verwende, um mir das ins Bewusstsein zu holen. Sich Gott hinhalten. Ich glaube, dass das gerade in diesen Zeiten, wo wir von Angst und Einsamkeit und Sorge geplant sind, dass das der Weg ist, zu diesem inneren Frieden zu kommen, von dem Paulus spricht. Dieser Friede, der höher ist als die Vernunft. Dass wir uns Gott hinhalten. Und einfach mal auf ihn warten und sagen, ja, du, Herr, hast es unter Kontrolle. Und lebe ich dem Herrn, sterbe ich dem Herrn. Wir singen in unseren Chorussen, vor dir, Herr, kommt mein Herz zur Ruhe. Und wir singen, die Musik verhallt, alles wird ganz still, ich bin einfach da. Aber lassen wir uns doch auch fragen, ist es wirklich so, dass wir einfach nur da sind, dass wir still sein können vorm Herrn? Und vielleicht auch mal vor den eigenen Stimmen. Ich möchte es nicht anklagend formulieren, weil ich selber mittendrin stecke. Aber ich glaube, wir haben als Gesellschaft und vielleicht auch ein Stück weit als Gemeinde verlernt, mal auf Dinge zu verzichten. Wie schwer uns diese Situation des Verzichts jetzt auf soziale Kontakte fällt, das wird in dieser Situation, die wir gerade erleben, deutlich. Verzicht und Mangel, das sind Begriffe, die wir mit Glauben gar nicht mehr in Verbindung bringen. Auch schon in unserer Gesellschaft nicht. Größer, höher, schneller, weiter. Alles ist miteinander vereinbar. Ich kann alles haben und immer mehr. Wachstum ist unbegrenzt. Man könnte diese Liste der Ausdrücke und der Werbebotschaften beliebig verlängern. Hauptsache, ihr habt Spaß. All das sind Dinge, die in der Gesellschaft vorherrschen und die auch vor den Türen der Gemeinde, auch unserer Gemeinde möglicherweise, nicht Halt machen. Und ich glaube, in jeder Krise steckt eine Chance. Und die Chance, die in dieser Krise steckt, die heißt, wir können wieder lernen zu verzichten. Wir können wieder lernen, mit Mangel umzugehen. Paulus hat das von sich beschrieben. Er hat gesagt, ich habe beides gelernt, mit Überfluss und mit Mangel umzugehen. Aber schaffen wir das? Wollen wir das überhaupt? Mit Mangel umgehen? Naja, danach sehnen tut sich keiner. Aber ich glaube, es ist doch eine wichtige geistliche Lektion, dass wir wieder verzichten lernen, dass wir auch von Gott nicht ein immer mehr fordern. Dass wir eben nicht fordern, all das, was wir hergeben, auf anderer Seite wieder zurückzubekommen. Dass wir eben nicht fordern, dass es uns als Christen gut geht. Dass wir nicht fordern, dass wir täglich tolle geistliche Erlebnisse haben. Sondern vielleicht einfach wieder lernen, vielleicht wie früher die Mönche, jeden Tag Schritt für Schritt im Glauben mit ihm zu leben. Auch in den Tagen, die nichts Besonderes bereithalten. Ich denke, dass diese Krise durchaus dazu geeignet ist, unsere Gesellschaft wieder zum Nachdenken zu bringen. Aber vielleicht auch uns als Christen. Und das wiederum macht ein ganz neues Feld auf. In diese Situation der Stille, des Schweigens, der Sorge und des Mangels. Ich glaube, in diese Situation können wir als Christen das Evangelium hineinsprechen. Kein Evangelium, das ein Schlaraffenland verheißt. Kein Evangelium, das sagt, werde Christ und dann wird alles besser. Aber ein Evangelium, das sagt, wenn du Christ bist, dann gehörst du Christus und dann bist du geborgen. Und dann hast du alles, was du brauchst. Es gibt noch einen anderen Chorus, den wir singen und der enthält die Textzeile, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, du bist und bleibst mein Gott. Ich glaube, es gibt keine bessere Zeit, um zu überprüfen, ob das stimmt, was wir da singen, ob das wirklich für uns gilt. Egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Auch wenn es jetzt Kontakte sind, auch wenn es Nächste sind, Angehörige vielleicht, die krank werden. Auch wenn es eine Einschränkung ist, dass wir zu einem Kreis nicht gehen, ein Konzert nicht besuchen oder in eine Ausstellung nicht rein können. Egal, was du mir nimmst. Ich möchte von niemand fordern, dass er das betet. Ich selbst bete es nicht. Einfach deshalb, weil es nicht der Wahrheit entsprechen würde. Ich kann für mich nicht sagen, dass ich an Gott festhalten werde, wenn er mir das eine oder andere nimmt. Aber das muss ich auch nicht. Wohl dem, der es singen und der es sagen kann, dem, der es nicht sagen kann, der darf das in authentischer Weise auch bekennen. Und doch blicke ich gleichermaßen etwas neidisch auf Hiob. Wir kennen die Geschichte von Hiob, als ihm ohne Verschulden alles genommen wird. Weil der Satan meint, er könne sein Spiel mit ihm treiben und Gott herausfordern. Da kommt seine Frau und sagt, sag Gott ab und stirb. Und seine Antwort finde ich bezeichnend. Er sagt, wir haben das Gute von Gott empfangen aus seiner Hand und haben es dankbar angenommen. Sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Das ist eine echte Herausforderung für uns als Christen und ich nehme mich da in keinster Weise aus. Aber ich glaube, dass da eine Lektion dahinter steckt. In einer gewissen Demut und Selbstbescheidung zu sagen, ja, wir haben viel Gutes von Gott bekommen, wir werden auch noch viel Gutes von Gott bekommen. Aber Christsein besteht nicht nur darin, das Gute anzunehmen und das Schlechte wegzubeten oder wegzuglauben. Christsein heißt, ich gehöre zu Christus und ich nehme das an, was aus seiner Hand kommt. Und dass er diese Krise zulässt, das mögen wir nicht verstehen. Und selbstverständlich heißen wir es auch nicht gut und wir heißen sie auch nicht willkommen. Aber für diejenigen, die in dieser Krise eine Chance sehen wollen, besteht sie, glaube ich, darin zu sagen, ja, wir wollen auch dazu Ja sagen, auch wenn es uns schwerfällt. Gott bleibt Gott und wir bleiben Mensch. Aber dieser Gott ist Herr der Welt. Er ist der, der es in der Hand hat. Er kann es ganz schnell beenden, wenn er das möchte. Und in ihm sind wir geborgen. Fassen wir also kurz zusammen. Wichtig ist mir, dass wir authentisch sein dürfen. Die Bibel fordert uns auf, authentisch zu sein und auch mit unseren Sorgen, unserer Einsamkeit, unseren Nöten zu Jesus zu kommen und sie bei ihm abzugeben, abzuladen. Und ihm zu sagen, wie wir empfinden und klar auszusprechen, wie wir uns fühlen. Das dürfen wir, er freut sich darüber. Das andere ist, dass wir nicht falschen Evangelien aufsitzen, die uns sagen, ja, wenn wir nur glauben, dann wird alles gut. Nein, wir sind Teil der Welt, Gott lässt es auf Gerechte und Ungerechte regnen. Und durch den Glauben allein werden wir nicht von allen Schwierigkeiten entbunden. Aber wir haben jemand, der an unserer Seite ist, der uns trägt, der uns auch dann noch trägt, wenn wir selber nicht mehr gehen können, der bei uns ist und der uns zugesagt hat, dass er immer bei uns sein wird, im Leben wie im Sterben. Das ist der Unterschied, den wir als Christen erleben dürfen zu anderen Menschen, die Gott nicht kennen. Und das andere, in jeder Krise steckt eine Chance. Und gerade in dieser Krise, die uns zwingt, so viel auf Null zu fahren, haben wir die Chance, nochmal neu zu denken, was das Wesenhafte und das Wesentliche ist am Glauben, an unserer Beziehung zu Gott und an der Gemeinde und am Gemeinde- und Gemeinschaftsleben. Und vielleicht gelingt es in diesem Zuge, zu einer neuen Ursprünglichkeit zurückzukommen. Einer Ursprünglichkeit, die im Du ist, im Gespräch ist mit Gott, die nicht den Fokus auf die Aktivität legt, sondern auf die Beziehung, die Wurzeln ausbildet, im Hören auf Gott, im authentischen Sprechen mit ihm und untereinander. Manches von dem, was wir bisher für wichtig gehalten haben, mag sich in der Krise als unwichtig erweisen. Aber ich bin sicher, wenn wir es lernen, auch mal wieder in der Stille auf Gott zu hören, werden wir neue Dinge von ihm erfahren und hören, die dazu beitragen, dass wir einen gesunden und kräftigen Glauben leben können. Ich wünsche allen, die jetzt in ganz unterschiedlichen Herausforderungen stehen, sei es finanzieller Art, sei es persönlicher Art, den Kranken und denjenigen, die in Quarantäne sind, denen, die beruflich eingespannt sind, als Krankenschwester, als Feuerwehr, als Polizei oder sonst irgendwo. Ich wünsche denen allen viel Kraft. Von Gott her seinen Segen, seine Unterstützung und dass sie seine Nähe in ganz besonderer Weise erfahren. Möge Gott euch und alle eure Freunde, Verwandten und Bekannten segnen mit seiner Nähe und der Erfahrung seiner Gnade, Barmherzigkeit und Liebe.